Die nachfolgende Sendung ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.
Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Du. Mein Name ist Moritz Stimeda und ich war der Klimaredakteur vom Freien Radio Freistadt und Dorf TV letztes Jahr in Form eines freiwilligen Umweltjahrs. Ich bin heute ein zweites Mal zu Gast, das ist nämlich der zweite Teil von meinem Beitrag zur Klima und Du-Sendereihe und ich befinde mich noch immer im wunderschönen Salzburger Land bei der Christian Ernstberger GmbH. Das ist ein Familienunternehmen, was viele verschiedene Projekte betreibt. In der ersten Folge haben wir uns die Kompostieranlage, die Dach- und Bodensubstratproduktion, die Holzfaserproduktion und den großen Steinbruch angeschaut. Und in der zweiten Folge jetzt, in dem Betrieb in St. Veit, gibt es jetzt ein zweites neues Projekt und das betrifft Einstreu im Viehbetrieb. Und zu diesem Thema wird mir heute der Michael Reiner einiges erzählen können. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal nach St. Veit und schauen uns das genauestens an. Ich befinde mich jetzt da in St. Veit und das ist der Leiter von dem Standort da, das ist der Michi Reiner. Michi, was macht ihr alles da auf dem Standort?
Wir produzieren, wir recyceln hauptsächlich von Baurestmassen bis Aushübeböden, Grünschnitt, Strachschnitt, verschiedenes. Also eigentlich ein reines Recycling.
Ja, wir sind schon ein bisschen herumgeführt worden, es ist ziemlich groß, es sind viele Haufen da. Wie läuft das ab? Was kommt da zu euch und wie geht das dann?
Es kommt alles, was anfällt. Von Landwirtschaft, von Gemeinden, von Baufirmen, jeglichen Materialien, was anfällt am Bau, ist es eigentlich durch die Bank.
Was ist dann euch ein Ziel dabei, wann jetzt was ankommt? Ihr wollt es dann?
Unser Ziel ist, dass man alles, was kommt, eigentlich verwerten, zu 100%. Mhm. Gell? Weil es ist einfach alles eigentlich aus Rohstoff gemacht, was kommt. Und ist eigentlich alles wertvoll. Gell? Und es sollte wieder als wertvoller aussehen, wie es reingibt.
Da gibt es dann verschiedene Sachen natürlich. Einerseits zum Beispiel die Asphalt, beim Asphaltbau bringt es auch wieder Rezyklate hin, zurück. Ja. Aber auch, was mich nämlich da vor allem hergeführt hat, ist das, was man ein bisschen hinter uns sieht. Sind die Einstreu, die ihr jetzt seit kurzem eigentlich erst macht?
Machen damals 2-3 Jahre und arbeiten damals schon 15 Jahre damit. Gell? Weil wir alle eigentlich, durch das, dass wir kompostierend Erden gemacht haben, ist ja das Material immer verfügbar gewesen. Mhm. Nur der richtige Verwendungszweck ist nicht da gewesen. Gell? Weil es ist, ich muss das natürlich zurückbringen. Wo ich es her habe, das ist der Boden und der braucht sehr dringend.
Erklär das einmal ein bisschen genauer. Was ist diese Einstreu? Wo wird das verwendet und aus was besteht das überhaupt?
Die Einstreu, da war der Grundgedanke, bei uns wird viel Forstwirtschaft betrieben und da wird viel Waldhackgut, also die Äste von den Fichten und Tannen und Lärchen, in die Verbrennung wird. Und Bei der Äste ist es ja so, dass der Anteil an Kohlenstoff, was für die Verbrennung geeignet ist, nur 60-70% sind. Mhm. Und der Rest ist eigentlich ein Dünger. Das sind eigentlich Nährstoffe, was nicht in die Verbrennung gehen sollten, weil dann müssen wir sie im Endeffekt teuer entsorgen. Der Nährstoff, was uns im Wald und auch generell unsere Böden angeht. Und das war eigentlich der Grundgedanke, dass der Landwirt, der gibt eigentlich sein Dünger, seinen Nährstoff billig in die Verbrennung, wo er eigentlich nicht sein sollte. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Und natürlich müssen wir es dann so aufbereiten, dass er für die Landwirtschaft funktioniert. im Stall und auf am Boden. Das ist der Grundgedanke. Unser Einstall besteht aus unserer Region im Nadelboden, eigentlich aus dem Waldhockgurt, was man trennend zwischen Holz und Nadel, Nährstoffe und dann haben wir noch gewisse Komponenten wie Holzfaser, dass die Saugwirkungen dass der Liegekomfort ist, da haben wir noch Dinkelspötzen und aus denen machen wir es nach Rezept, kann man sagen, machen wir den Einstreu.
Wie schaut das jetzt genau aus? Wie wird die Einstreu da dann verwendet in den Ställen?
In verschiedenster Form. Also wie gesagt, es gibt der eine hat ein System, wo er einen Tiefmist hat, der eine hat eine Liegeboxen, der eine hat einen Kompoststall, der eine hat eine Anbindehaltung. Das ist ganz individuell. Ja, der eine streut alltag nach, mit der Entmistung geht es raus. Der will sauber sein. Der eine hat einen Tiefmist, da bleibt es drin.
Okay.
Und da muss natürlich auch eine Funktion haben, wie der was nur sagen muss. Ist ganz verschieden.
Was bedeutet Tiefmist genau? Ich glaube, da kennen sich dann viele Leute gar nicht aus. Du musst uns ein bisschen genauer erklären.
Der Tiefmist heißt, der hat eine gewisse Höhe von 50, 60 cm, wo er drehen lassen kann. Mhm. Und davon kann man einstrahlen und die Viecher bewegen sich drauf, haben einen Eintrag da und er strahlt dann wieder nach. Und das baut sich dann so auf. Und dann ist nach einer gewissen Zeit ein Mist halb fertig.
Okay.
Und das rampert dann aus und fängt wieder so an. Das ist beim Tiefmist. Natürlich muss dann das Material dementsprechend eine Struktur haben, weil wenn ich keine Struktur habe, dann wird das natürlich mehr vom Mist auf Dreck geht das dann. Und das ist halt verschieden. Der eine weiß nur ein Einstrahl und das wird raus, der will nur ein saugfähiges Material. Der eine braucht eine Liegebox, da soll es nur liegen bleiben und einen Komfort haben. Das ist ganz verschieden. Und da schauen wir halt aus den Materialien, dass man Arbeit ist, nach den Rezepten so machen, dass das passt. Und da haben wir eben die verschiedenen Einstreuer.
Bevor wir uns jetzt die Materialien auch noch ein bisschen anschauen und du ein bisschen sagst, was das genau ist, dass wir das ein bisschen sehen können, auch, würde ich gerne noch wissen von dir, warum das vor allem für die Zukunft jetzt auch wichtig ist. Auch da jetzt, wir sind in Salzburg, warum ist das für die Salzburger Bauern eine wichtige Lösung?
Ja, weil es ja so ist, dass man mittlerweile schon eine intensive Nutzung haben für die Böden und wir eigentlich relativ wenig retour bringen. Ja. Und es ist natürlich der Kostenfaktor heutzutage ein Thema. Jetzt werden die Systeme so gemacht, dass ich wenig Einstreu brauche, dass ich zwar das Tierwohl und das alles erfülle, aber wenig Einstreu brauche, weil wenig Kosten, wenig Arbeit. Das, was dann da der Nachteil ist, ich hole halt vom Boden wie viel Ertrag, viel Energie. Und natürlich gebe ich dann wenig, wenn ich keinen Kohlenstoff habe. Das heißt, Kohlenstoff brauche ich zum Humusaufbau. Ich kann einen Dünger hinter, ich kann einen Stickstoff hinter, ich kann einen Phosphor hinter. Da dünge ich nur hauptsächlich die Pflanzen, aber nicht den Boden. Und so verarmt der Boden schon langsam. Und wir entnehmen aber überall mehr als 100% schon fast. Gell? Ist im Wald, weil beim Wald ist es jetzt durch das, dass man vor 15 Jahren ist die Fernwärme interessant geworden und da ist das gut gefördert worden. Und da ist das dann so rausgekommen, ja, dass wir nur Material haben, da haben wir alles raus vom Wald. Jeden Stängel auf Deutsch gesagt. Und im Wald bleibt dann auch nichts retour. Und jetzt ist ja nicht nur so, dass wir mehr Regenereignisse haben, sondern es ist ja so, dass der Boden viel weniger aufnimmt. Es ist nicht einfach, dass es mehr regnet, sondern es ist, dass der Boden weniger aufnimmt. Und das ist, wenn ich alles wegnehme, verarmt der Boden. Und dann ist die Puffer Kapazität von dem Boden ist dann nicht mehr einfach an. Und nicht nur von Wasser, sondern auch von den Nährstoffen. Gell? Weil die Pflanzen, die Wurzeln, die musst du ja anders düngen wie die Pflanzen, sagen wir so.
Ja.
Ja, das ist der Unterschied.
Gut, ich würde sagen, du zeigst uns jetzt einmal ein bisschen genauer, aus was das da besteht. Und danach schauen wir sich nur ein bisschen weiter um da bei euch auf dem Gelände.
Ja, gehen wir mal. Also da haben wir jetzt den Nadelboden, was wir aus dem Wald gehört, gewinnen. Da trennen wir einfach das Energieholz, was wertvoll ist für das Heizwerk, und holen uns da in die Nadeln raus, was in Heizwerk, man sieht ja da, dass der Nadelbohnen schon einen Abbauprozess schon hinter ihm hat, weil normalerweise war das kleiner und da war die Energie noch da, die Wärmeenergie, und wenn das abbaut, dann ist die eigentlich fort und dann verursacht das eigentlich im Heizwerk mehr Probleme wie Energie. Weil da brauche ich eigentlich dann ein gutes Holz, damit ich das dann überhaupt zur Aschen mache, was ich dann entsorgen muss. Okay?
Wie kriegt ihr das? Wie gewinnt man das überhaupt dann aus dem Holz?
Ja, bei uns wird ein Waldackerkorn angeliefert. Wir sind das dann ab. Und so gewinnen wir die zwei Fraktionen. Ja? Und wie gesagt, das eine ist dann ein hochwertiges Heizmaterial und das ist dann eine hochwertige Einstrahl oder sagen wir so, ein Bodenverbesserer. Es ist jetzt ist es dann kein richtiger Einstrahl, sondern es ist eigentlich jetzt der Bodenhilfsstoff, weil es hat relativ viel Phosphor, Calcium, Spurenelemente, das was im Boden von Haus aus bei uns angeht, weil da nehmen wir ein bisschen mehr und da verarmt er. Und das ist da drin. Ja. Und natürlich, es geht, wie gesagt, in Waldboden und geht in Grünland an. Weil wir dann permanent entnehmen und sind eigentlich einseitig beim Wiederdüngen, sind wir eigentlich einseitig. Da fahren wir eigentlich mit dem, was wir zu viel haben, und das ist Stickstoff. Und das so kann man ganz schwer Boden. Also den Boden düngen, gell? Da kann man nur die Frucht düngen.
Ich finde das auch ganz spannend, weil das ist zum Beispiel eins für eure Recyclingprojekte. Ihr kriegt eben ein Holz her und dann verwertet ihr das Holz in diese verschiedenen Arten. Das ist aber auch mit anderen Materialien, nicht nur beim Holz so. Und das ist jetzt die Grundkomponente für unsere Einstreu, wie wir es dann später anschauen.
So kann man sagen, ja. Wie gesagt, das wird dann nach Rezept vermischt, je nachdem, was für eine Verwendung das der Landwirt sich wünscht. So wird das dann gemacht. Wird, wie gesagt, vermischt mit Dinkelspötzen, was in der Zeit anfallen, wo es sonst keiner braucht. Und Holzfaser, was wir in Südsee zeigen, dass wir die Saugfähigkeit erhöhen, so wie wir es auch brauchen.
Passt, dann schauen wir weiter, was als nächstes in unseren Kochtopf kommt, dass wir am Schluss die richtige Einstreu haben.
Ja, das werden wir schauen. Also da haben wir dann die Fraktion, was dann ins Heizwerk geht. Das ist dann ein hochwertiges Heizmaterial, wo eigentlich nur noch aus kompaktem Kohlenstoff besteht, wo eigentlich die Nährstoffe eigentlich weg sind, was eigentlich in der Heizung nichts verloren haben.
Wie wird sowas gewonnen? Wird das geschreddert oder wie schaut das aus?
Das wird auch gut, wird dann so vor Ort gehackt. Mhm. Und das wird dann schon so angeliefert, also eben mit den Fendel. Das können wir uns noch anschauen. Und dann wird es nur sieben. Wir mit so wenig Energie wie möglich sieben wir den Nadelboden, die Nadeln außer und das Holz wird überbleiben.
Wir haben es jetzt wieder eine Fraktion weiter bewegt. Da sind ja viele, viele verschiedene Haufen und ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber du kennst dich aus. Wo sind wir da?
Das werden wir sehen. Nein, das ist jetzt der Nadelboden, den wir gesehen haben, der Aussagsippe. Und der ist dann mit einem Düngerkalch vermischt. Mhm. Das ist für Liegebuchsen, weil der relativ kompakt ist. Also der macht ein gutes Bett, auf Deutsch gesagt. Der hält relativ gut und er ist natürlich antibakteriell, weil die Kalkwirkung, wie gesagt, im Stall eine hygienische Wirkung hat und für den Boden natürlich Kalkmangel haben wir natürlich auch. Kalk senkt den pH-Wert, hebt den pH-Wert. Und somit kriegen wir wieder am Boden, was für Pflanzen verträglicher wird.
Das enthaltene Kalk ist eben dann auch für den Boden gut, wenn es später ausgetragen wird, die Einstreu. Wie schaut das dann aus? Wie lange kann das in die Liegeboxen drinnen bleiben? Kann man das irgendwie abschätzen?
Das kann man so lange reinlassen, solange es rinnt, gewillt ist, dass es reinlässt. Wenn es rausrammt, das ist natürlich ein bisschen arbeiten, kann man das ewig reinlassen. Weil da sollte ja kein Eintrag sein. Eine Liegebox heißt, der ganze Austrag sollte hinten passieren, entweder hinten in Spalten oder in Schwemmkanal oder in Schrapper. Und da sollte so wenig wie möglich Eintrag sein. Das sollte nur ein Bett sein für das Rind. Und der sollte eben hygienisch sein, weil natürlich ein bisschen einen Eintrag hast du immer. Also es ist, ein machen ein bisschen mehr Dreck, ein weniger. Oder es rinnt auch ein bisschen Milch aus. Und darum ist da der Kalch so wichtig, damit die Zellzahlen in einem Rahmen bleiben, die was noch verträglich sind.
Könnte man vielleicht auch sagen, dass das so ein gewisser Vorteil ist? Wenn man das jetzt einmal eine moderne Einstreu, weil man das extrem variieren kann, je nach Bedürfnis?
Naja, absolut, weil, wie gesagt, sonst hat der Landwirt die Möglichkeit, ja, er kann sich das aussuchen, was in der Region verfügbar ist, und muss sich natürlich sein System dann anpassen. Gell? Und da ist einem jetzt mittlerweile hat sich das ja gewandelt, weil wir haben früher eine Anbindehaltung gehabt, mit einer normalen Entmistung. Gell? Und da ist Alltag eingestrahlt worden, und da haben sie, ja, ein bisschen was Saugfähiges und ein bisschen Stroh, und dann haben sie ein bisschen Saugschalten, und das haben sie eingestrahlt und dann haben sie ausgemisst. Jetzt ist das ganz anders. Jetzt haben wir eine Laufstelle, jetzt haben wir, wie gesagt, einen Tiefmist, Kompoststall. Der muss sich wieder anderwertig umschauen, dass er das richtige Einstrahlmaterial hat. Und das ist eben zu 80% oder 90% ist da das Augenmerk auf das gelegt. Wie funktioniert mein System? Was habe ich für Einstrahl? Und das, was der Boden braucht, das ist eigentlich in den Hintergrund gekommen. Das ist eigentlich kein Thema nicht gewesen, weil ja lang ist ja der Boden geduldig gewesen. Der hat ja jetzt 30, 40 Jahre hat sich der eigentlich ein bisschen auf der Stelle ausbeuten lassen, weil er hat in Humus hergegeben. Gell? Wir haben natürlich die Mittel dazu gehabt. Und jetzt ist es halt so, wenn der Humusgehalt 2 runter geht, dann fängt der Boden von einem an. Und dann kann der Boden seine Arbeit nicht mehr machen. Ja? Weil der Boden selber tat ja, über die Wurzeln nimmt man ja CO2 auf, gell? Und wandelt es um in Dünger. Und das kann er dann natürlich nicht mehr. Dann ist er eigentlich nur noch ein Trägerstoff. Gell? Und dem wirst du mal entgegenwirken oder sollten halt.
Ja, weil in unserem Gespräch jetzt gemerkt, das ist auch dir persönlich ein wichtiges Thema. Was ist generell für die moderne Landwirtschaft, für die Landwirtschaft der Zukunft nur wichtig, auf was sie jetzt viel mehr Augenmerk legen sollten, wie es was jetzt in der Vergangenheit da haben?
Naja, es ist wahrscheinlich in der Landwirtschaft das Gleiche wie überall. Wir sollten eine Kreislaufwirtschaft anbringen. Mhm. Es sollte nicht einseitig eine Entnahme entstehen. Wie gesagt, ich sage ja dabei gern früher, haben sie auch gewusst, wenn ich das Gewisse nicht tue, dann verzeiht mir der Boden nicht. Gell? Und da ist aber eine Handarbeit gewesen, und da hat er sich das gut überlegt, was er tut. Gell? Jetzt ist alles auf die Wirtschaft ausgelegt. Die Wirtschaft sagt, das macht nichts. Es gibt eine Maschine, es gibt einen Kunstdünger. Da machen wir das reparieren wir alles. Gell? Aber das ist mittlerweile so, dass halt die Landwirtschaft in dem Sinn ein bisschen in der Krise steckt, weil er ist ja nicht mehr handlungsfähig selber. Mhm. Er kann nicht mehr entscheiden. Er kann sagen, ja, ich höre auf oder ich tue weiter, und wenn er weiter tut, dann muss er sich den stellen, was gibt. Es gibt für das gibt es eine Förderung, ja, dann tue ich das, weil das kann ich mir leisten. Wenn ich keine Förderung kriege, tue ich es nicht. Und die Interessen von der Industrie oder von der Wirtschaft ist nicht, dass du deinen Boden erhältst für die nächste Generation. Das ist das große Manko an der Sache.
Ja, und da hoffen wir eben jetzt auch in den nächsten Jahren auf einen Wandel. Und da finde ich das eben so cool, was wir heute da eben sehen dürfen. Und ich bin auch schon wirklich gespannt jetzt dann. Du hast gesagt, wir dürfen mal nur zu einem Bauern schauen und das uns einmal in echt anschauen, wie das dann funktioniert, wie die Tiere dann da leben im Stall. Und genau, weißt du, bei welcher Einstreuart der Bauer, also welche Einstreuart der Bauer verwendet, wo wir jetzt dann hinschauen?
Der hat Liegeboxen. Mhm. Der hat den neu gebaut, der ist erst in 3 Monate oder 4 Monate im Betrieb. Der hat Liegeboxen, und da hat er die Einstreuart mit dem Kalch, eben für die Liegebox, das sollte da bleiben. Und er hat dann für das Jungviech hat er einen Tiefmist, und für die Ackhalbeboxen hat er einen Tiefmist. Da haben wir dann die nächste Einstreu. Waldfaser-Einstreu nennen sie mir. weil sie aus Waldfaser und Nadeln, also aus Nadelboden und Faser besteht. Und da haben wir Dinkelspätzen dabei. Und das ist jetzt die Endstrafe für den Tiefmist. Was die meisten, was Tiefmist haben oder Anbindehaltung noch haben, hernehmen, weil die ist relativ kurz zum Arbeiten, relativ gering. Leicht erzeugt, stappt nicht so. Man merkt es, wenn du das angreifst. Mhm. Gell?
Ja.
Gell? Und hat aber durch die Faser und durch die Dinkelspätzen viel Oberflächen. Gell? Also das nimmt relativ viel auf. Gell? Weil die Dinkelspätzen, das ist ja auch kein hartes Korn, sondern das ist so eine Art, ja, wie so eine Rosen. So feine Lamellen sind das. Gell? Und die Faser, die haben so viele Oberflächen, die nehmen das relativ gut auf. Und das bleibt aber schön rogel. Mhm. Gell? Jetzt, wenn die Viecher drauf sich bewegen, arbeiten sie einen Eintrag ein wenig rein. Gell? Okay. Und wie gesagt, auf Deutsch gesagt, das gesachert, das nimmst du dann auf und kommt dann nicht auf den Boden, gell, wo ein Fäulnis entsteht. Gell? Gell, weil das sofort, das Ammoniak und so, sofort eine Reaktion und sofort das Arbeiten anfangen. Gell?
Wie schaut das generell aus, wenn das eben dann immer wieder aufgehäuft wird? Wird dann da unten eigentlich schon wieder eine neue Komposterde oder wie entwickelt sich das dann darunter?
Das ist, wie es das du da betreibst. Mhm. Gell? Weil der Kompost oder der, dass ich einen Humus mache oder einen Kompost mache, brauche ich immer einige Faktoren dazu. Gell? Das ist Wasser, ich brauche Sauerstoff, mhm. Ich brauche Energie, ich brauche Stickstoff, ich brauche Kohlenstoff. Gell? Und das muss immer verfügbar sein. Gell? Weil wenn jetzt der Sauerstoff ausgeht, dann kriege ich ein Fäulnis. Wenn ich zu wenig Stickstoff drin habe, habe ich zu wenig Energie drin. Und so muss der Prozess gehen. Und das ist halt ein langer Prozess. Gell? Weil hab ich schon mal gehört, da gibt es eine Heißrotte. Da erwärmt sich das, weil die Mikrobiologie dementsprechend stark arbeitet. Und dann gibt es eine Nachrotte, wo dann das Material wieder ankühlen anfängt. Und das dauert aber lang, weil dann das in die Verjährung geht und das sollte eben sein. Aber die Zeit, die ist in seiner Abhanden gekommen, die haben wir nicht mehr. Gell? Also das muss alles schnell gehen. Und das ist eben ein bisschen das Problem, dass ich keine fertige Erden, keinen fertigen Kompost oder keinen fertigen Mist mehr zusammenbringe. Gell? Und dann muss ich den Prozess findet dann am Feld statt, aber auch nur, wenn der Boden noch ein Leben hat. Wenn der Boden das nicht mehr hat, dann bringe ich einen Kohlenstoff aus, auf Deutsch gesagt, und der muss dann dort verfaulen. Weil die Mikrobiologie fort und die Bodenlebewesen nicht mehr da sind.
Ja.
Gell? Weil das war, wenn das halbfertig ist, dann ist es natürlich ein Dünger für die Bodenlebewesen. Gell? Weil das halbfertige Wache, das frisst zum Beispiel der Wurm und macht dann einen Wurmkompost. Einer für die Besten. Und der macht natürlich den Boden locker und die ganzen Asseln und alles, was sich da bewegt, brauchen Futter. Gell? Der kann mit einem Stickstoff, also sofort verfügbaren Stickstoff, können die Bodenlebewesen nichts anfangen. Gell? Mhm. Das ist im Endeffekt, du hast das eigentlich schon vergiften. Gell? Und wenn ich einseitig dann dünge, der Boden hat kein Leben mehr und ich fahre dann mit Stickstoff drauf, weil wir brauchen einen Eintrag. Gell? Die Pflanzen wachsen natürlich dementsprechend schnell, aber nur die setzt du unter Stress mit denen. Gell? Und dann, es schaut zwar mal zuerst gut aus, es ist Stickstoff, es ist alles dunkelgrün, geht schon fast ins Blaue, dann weißt du eigentlich, dass du überdünkt hast und der Boden fängt sich verarmen an. Weil der Boden, die Pflanze muss sich auch irgendwie schützen mit der Überdüngung und die zieht auf Deutsch gesagt ihre Wurzeln zurück. Okay. Die werden verkümmern ein wenig und die bleiben im oberen Bereich. Die gehen dann nicht mehr in die Tiefen, weil die wollen so wenig wie möglich Oberflächen haben, dass sie nicht so viel aufnehmen müssen. Das ist da der Punkt. Und das ist eben, da muss der Boden von sich aus funktionieren.
Ich merke schon, das ist gar nicht so einfach, die ganze Thematik. Und ich bin es auch schon gespannt, wenn wir dann jetzt zu dem ersten Bauern schauen, wie das dann in echt ausschaut, wie das dann funktioniert bei einem mit den Liegeboxen. Du hast ja gesagt, das ist ein relativ neuer Stall. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach einmal hin und dann erklärst man nochmal genau, was da, wie das dann so zeitlich abläuft.
Das machen wir.
Nach einem kurzen Ausflug durch die Salzburger Landschaft sind wir jetzt beim Bauern angekommen, den ihr beliefert. Was sieht man da im Hintergrund?
Im Hintergrund sieht man die Liegebox. Die ist mit dem Nadelboden, mit dem Kalk eingestrahlt. Und vorn hat er Stroh, ein Futterstroh, damit die Viecher eine Rohfaser kriegen, was zu wenig haben. Und somit strahlen sie sich sogar selber ein bisschen nach. Gell? Und der Bauer geht halt einmal in der Woche und riecht es wieder ein bisschen an und schaut, dass so wenig wie möglich hinterher fällt.
Ja, ist voll toll. Jetzt sieht man mal, wie das dann ausschaut in die Liegeboxen. Schaut eigentlich ziemlich ordentlich aus und ziemlich sauber, finde ich.
Ja, es ist, wie gesagt, es ist vom Komfort her für die Tiere ist eine feine Sache, weil es eigentlich einen natürlichen Boden ein bisschen imitiert.
Wie viele Bauern beliefert sie eigentlich? Kann man das, gibt es da zwei ungefähr?
Ja, jetzt momentan werden es 40 oder 50 Bauern sein. Da, wo mehr zum Liefern ist, das sind die Kompostställe. Das sind 10 Kompostställe, was so fix in unserer Region sind. Und recht was anderes wollen wir gar nicht.
Ja.
Weil, wie gesagt, es sollte nicht wieder so sein, dass wir, früher haben sie Stroh von Niederösterreich zu uns führt und jetzt werden wir an den Nadeln aussehen. Das sollte nicht sein.
Nein, es soll ja am Schluss natürlich regional bleiben, weil das ist ja auch der Sinn und Zweck.
Das ist ja gar nicht unser Ziel. Unser Ziel war ja, dass der Landwirt seinen Rohstoff selber gar nicht zu uns bringt, sondern dass er den verwerten kann. Das ist ja das. Weil im Endeffekt gibt er seine Nährstoffe, seinen Bodenhilfsstoff weg und kriegt ihn nicht mehr retour. Muss er es teuer kaufen. In Form von Stroh, in Form von jeglicher Einstrahl, was es da gibt. Das soll dem ausgeschalten sein. Dann kann der Landwirt wieder mehr einstrahlen. Dann kann er wieder mehr Kohlenstoff, wieder mehr zurückgeben. Gell? So ist eine wirtschaftliche Frage. Es sind die Hände gebunden auf der Stelle, weil die Menge, was hin sollte, kann sich kein Bauer mehr leisten. Und solange die Förderung in die Richtung geht, dass der CO2-Freisetzung noch besser gefördert ist und der Humusabbau besser gefördert ist, wie Humusaufbau und CO2 schwächer, solange wird sich da nichts ändern. Das ist so. Aber es sollte halt wenigstens eine Möglichkeit geben für gewisse Landwirte, die was ein bisschen für Generationen denken, dass da ein bisschen dagegen wirken können, weil sonst kommst du aus den Vorwasser so und so nicht raus.
Was man jetzt da noch sieht, der Stallteil ist leider leer, weil die gerade auf der Alm sind. Aber das war jetzt eigentlich so eine Vorrichtung für einen richtigen Kompoststall, oder?
Nein, das ist ein Tiefmist. Das ist für das Jungvieh ein Tiefmist. Da sieht man, da geht dann der Mist bis zu den Holzplanken rauf. Mhm. Da tut er 30, 40 cm rein und dann ist Jungvieh rein und strahlt halt dann nach. Und wenn dann der Räder speckig ist, dann rammt man raus und dort auf die Miststelle raus und lassen dort fertig werden. Gell, jetzt haben sie es natürlich noch schöner, jetzt sind die, was normal da und die Gäste sind, die sind alle auf der Alm.
Ja, sehr gut. Dann danke dir auf jeden Fall einmal, dass du uns da jetzt einen Einblick gewährt hast in diese ganze Einstreu-Szene und dass wir mal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist und was der Sinn und Zweck dahinter überhaupt ist. Vor allem da für die Salzburger Landwirte ist das, glaube ich, definitiv ein wichtiges Puzzleteil, dass das Ganze auch in Zukunft ein bisschen besser nur funktioniert und die Böden auch noch mehr davon gewinnen können. So, wir befinden uns da jetzt wieder am Standort in St. Veit und wir sind da jetzt ein bisschen weiter aufgegangen und ich wollte jetzt von dir nur gerne wissen, wie so ein Ablauf bei euch ausschaut bei der Recyclinganlage. Also wenn jetzt da Baurestmassen bei euch ankommen, wie läuft das Ganze dann da ab?
Grundsätzlich fangen sie an der Waage und noch. Da ist die Eingangskontrolle, Verwiegung. Da kriegen wir dann die Informationen, wo es her ist. Bei den Böden gibt es ein Gutachten, wie schaut das aus, das Material. Und dann wird es da Asphalt, Beton, Bauschutt, wird dann da angeliefert und dann wird die erste Sortierung einmal vorgenommen. mit Packer und Lader. Und dann wird es einmal auf Größe braucht, dass maschinell dann zum Aufbereiten ist. Und das passiert alles da. Wie gesagt, da wird es dann angekippt. Dann wird nochmal die Kontrolle genau gemacht, nach tatsächlichen Material, was wirklich ist. Und wie gesagt, und dann fangen wir da an, ist mit Packer und Schrottschere, also Eisen, wird rausgezwickt aus dem Beton, Asphalt und so wird zerkleinert und dann geht es durch die Anlage, wird es aufgebrochen und dann halt weiterverarbeitet, bis das dann da unten die fertigen Produkte liegen, von Grädermaterialien bis Straßenunterbau, Kiese, eigentlich alles, Ton. Wie gesagt, wir müssen alles halt trennen auf Reinheit, dass wir wieder, wie gesagt, auf die Reinheit zurückkommen, was eigentlich das Ausgangsmaterial einmal war, von Beton bis Asphalt. Und dann hat es natürlich wieder einen dementsprechenden Wert. Gell, weil reiner Asphalt kommt ein Teil in die Heißmischgurt wieder retour, in den Asphalt. Und dann hat es eigentlich einen Wert, weil dann spare ich mir das Bitumen und beim Beton ist dasselbe, spare ich mir natürliche Ressourcen. Und da geht der Weg halt auch, weil der Teil geht vom Bauschutt in die Zementindustrie, wo wieder Zement hergestellt wird. Das war halt die Kreislaufwirtschaft, was wir zusammenbringen sollen. Und da muss man halt schauen, dass man mit der ersten Trennung das richtig da macht, damit man 100% verwerten kann. Weil wenn ich die Vermischung mal zulasse, dann ist es schwierig, dass ich es dann da mache. Weil dann wäre zwar ein billiges Material und dann ist es eigentlich gleich mal das allerletzte, ist dann ein Schüttmaterial, was halt dann so hinterfügen oder was hergenommen werden kann, aber das hat dann keinen wirklichen Wert mehr. Und da ist halt, wie gesagt, die Trennung und die Anlieferung. Stimmt jetzt alles da statt.
Wie ist das dann da in der Aufbereitungsanlage? Für mich als HTL-Absolvent ist das natürlich nur ein bisschen spannender. Was für einzelne Vorgänge gibt es da?
Naja, da sind dann da ein paar Schüler drin, die müssen das da mit dem Schlägel klopfen. Nein, wie gesagt, da wird dann, die grobe Trennung gemacht. Und dann wird es auf die, wie gesagt, der Beton wird aufgezwickt und die Eisen auszieht, was die Maschine nicht machen kann. Dann kommt es in den Brecher, wird vorgesiebt. Wie gesagt, da drehen wir dann beim Asphalt den Schoder, den Aushub, die weg und die Zerkleinerung findet dann nur von reinen Asphalt statt und beim Beton das Gleiche. Beim Bauschutt dasselbe. Da werden die Verunreinigungen weg dann. Und dann wird es auf Körnung zusammengemalt, wie man es braucht. Und dann kommt die Beprobung, wird das beprobt. Und dann erhält man den Recycling-Baustoff, was man eigentlich haben wollen.
Ja, ich finde das voll spannend, eben, dass wir diesen Einblick bekommen haben heute da. Diese einzelnen Materialien, die dann trotzdem recycelt werden können. Und es ist einfach ein Aufwand, das wissen wir alle. Nur der Aufwand ist wert am Schluss, weil es einfach für unsere Natur und für unsere Umwelt ganz ein wichtiger Beitrag ist. Und wenn man eben diesen Aufwand sich antut, dann hast du am Schluss wieder ein Endprodukt, was du genauso wieder neu super weiterverwenden kannst. Und ich glaube, das haben wir heute ein paar Mal festgestellt. Und das ist einfach was in der Zukunft auch von der Politik nur weiter gefördert werden muss, damit das Ganze nur einen viel größeren Bestandteil für die Produktion von neuen Sachen, egal in welchem Bereich, viel besser funktionieren kann.
Ja, absolut. Ich meine, das ist eigentlich die Pflicht in der Stunde, weil, wie gesagt, wenn wir so weiter, ich sage mal, Raubbau betreiben, rund um und um, wird es uns vielleicht, dir, nur eher wie mir, fällt uns das am Kopf. Das ist unumstritten. Und da ist schon gescheiter, wenn wir uns alle miteinander Gedanken machen, wie wir das jetzt in Zukunft besser machen. Das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten Jahren.
Ja, vielen Dank dir, Michi, dass du uns da heute herumgeführt hast und uns einen Einblick gewährt hast. Und ich hoffe, auch Sie haben da einiges heute mitnehmen können. Und ich freue mich, dass ich da wieder bei einer neuen Ausgabe von Klima und Du meinen Teil beitragen habe können. Ich war Klimaredakteur beim Freien Radio Freistadt und bei Dorf TV letztes Jahr und habe mich sehr gefreut, dass du uns eingeladen hast und dass wir da eben jetzt eine Führung bekommen haben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.
Klima und Du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Sendung Klima und Du ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.